Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von Henne und Jens. Heute ein spezieller Gast, mein Lieblingsgast aller Zeiten, Fritz Kalkbrenner.
Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Tag. Um ehrlich zu sein, ist er schon seit ein paar Stunden hier, weil wir ein bisschen rumgespielt haben miteinander. Ey, ich freue mich wirklich riesig, dass du kurz mit uns hier nochmal ein Stündchen am Tisch sitzt.
Ja, das kriege ich hin.
Ich habe schon vorher mit ihm gequatscht, mit Fritz, dass du heute ein bisschen die Fragen stellen musst, weil wir uns ja schon ein bisschen besser kennen. Das heißt, du darfst anfangen.
Das hättest du mir vorher sagen sollen, hätte ich mich vorbereiten können auf das ganze Thema. Wie geht's dir? Das ist erstmal die Einstiegsfrage.
Blendend.
Ich habe gesehen, du warst gerade auf vielen Festivals live auch. Was mich da wahnsinnig interessieren wird, wie ist da gerade die Atmosphäre nach dieser komischen Zeit, wo alles wieder ganz frei ist und sich ganz frei anfühlt auf den Festivals?
Habe ich was verpasst?
Corona-mäßig.
Das ist ja jetzt auch schon wieder. Yeah. Das ist ganz normal, kein Unterschied.
Ganz also, normal.
Ich nehme es an. Ich kann nicht unten durchgehen und mich durchfragen, wie es denn.
Aber so von der Energie, die vom Publikum kommt.
Das ist alles,
alles ganz normal.
Ist alles durchgehend von guter Qualität.
Ach, geil.
Durchgehend gut. Es gibt keine Klagen.
Okay, und was ich so gehört habe, ist, dass die Organisation deutlich besser geworden ist von den Festivals und vom Ablauf her und von den ganzen Themen.
Mal so, mal so.
Mal so, mal so.
Also. Gibt in beide Richtungen Ausreißer.
Ja, also ich habe ein paar geile Bilder und Videos gesehen, so vom Deichbrand-Festival.
Ja.
Ich glaube, es war jetzt ganz vor kurzem, das sah wirklich richtig großartig aus.
Das war am Wochenende und das ist schön, dass das großartig aussah. Mhm. Das Wetter war bescheiden, es hat komplett durchgeregnet. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich da dann so 5 bis 6 Leute so in so einer ausgeschnittenen Mülltüten Ducktape-Kombo da treffe. Aber dem war nicht so. Das waren dann so, glaube ich, so 2.000 bis 4.000 irgendwie so, denen dann das Wetter größtenteils egal war. Kann ich nur einen Hut vor ihnen ziehen? Ich hätte es nämlich nicht gemacht. Ist eine klare Altersfrage.
Ja, und du hast ja auch die Möglichkeit, dich öfter zu sehen wie das Publikum. Vielleicht liegt es ein Stück
Spiegel, ja. Ja.
Und ansonsten bist du gerade am Schreiben, am Machen.
Das ist man ja immer. Also ist ja nicht so, das war so, ich mache jetzt mal 6 Monate, warum sollte man 6 Monate nicht? Das erzählt man immer, dass man so macht jetzt eine Pause, aber im Endeffekt macht man ja keine Pause. Man arbeitet ja weiter. Also und sammelt oder man sammelt nicht. Also es ist so, um wirklich ein Hiatus, wie man im Englischen so schön sagt, das machen zu müssen, was müsste da passieren? Müsste es mir wahnsinnig schlecht gehen oder ich müsste 220 Shows gespielt haben und müsste total im Eimer sein und müsste dann wirklich für 6 Monate nach Cornwall und dann in einem Leuchtturm, wo der nur mit einem Benzingenerator betrieben wird, um das Pult anzumachen und dann da Musik zu machen. So will es das Klischee.
So will es das
Klischee. Aber nee, die Kräfte sind immer gut verteilt.
Okay.
Und von daher ist das alles in Ordnung.
Das heißt, du hast diese großartige Life-Balance, wo du deine Kräfte so für dich verteilen kannst, dass es immer irgendwie funktioniert?
Ich würde jetzt sagen, ja.
Ja.
Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Also bei dir anscheinend scheint es so zu sein, dass es bei anderen nicht so der Fall ist und das so ungeordneter ist. Aber gut, ich glaube nicht mehr, dass ich den Luxus habe, das so ungeordnet haben zu lassen. Das hätte ich früher machen können.
Okay. Aber es fühlt sich ja auch gut an. Also wenn du nicht so dieses Megadruck, ich muss jetzt die nächsten Monate das machen und jetzt brauche ich unbedingt mal einen Monat Auszeit.
Das sagen die einen. Ja. Die anderen brauchen so Prokrastinationsstützen und die müssen dann sagen, in 4 Tagen müssen die 8 Stücke fertig sein.
Okay.
Oh, super, und erst dann geht's.
Okay.
Ist immer unterschiedlich.
Ja, aber es geht ja um dich. Auch du hast unterschiedliche Phasen.
Ja, nee, ich bin eigentlich immer, hab genügend Vorlauf.
Genügend Vorlauf. Und
deshalb, wenn man, also jetzt Musik, bezogen auf Musik machen, wenn man das gerne macht, dann macht man das immer mal, wenn man freie Zeit hat und dann entsteht da auch genug.
Und ab wann in deinem Leben hast du gemerkt, dass es das ist, was du tun möchtest? Unbedingt.
Wollte ich das schon mit 16.
Mhm.
Und habe dann auch mit 17 angefangen und habe die ersten 4 Jahre so rumgemacht.
Mhm.
Also nichts, was ein Mensch hören möchte.
Mhm.
Also ist dabei rumgekommen und das ist auch in Ordnung so, da es ja da keine Lehrbücher dafür gab. Und hauptberuflich mache ich das, seit ich 25, 26
Spiele. Okay.
So, würde ich mal sagen.
Aber es ist auch ein schönes Gefühl, so sein Traum, sein Faible so zum Beruf zu machen und dann auch so wahnsinnig erfolgreich.
Vermuten die Menschen immer nur so.
Ja.
Weißt du, es ist so großartig, wenn die Träume in Erfüllung gehen, oder es ist furchtbar, wenn die Träume in Erfüllung, weil dann gehen die Träume weg.
Ja, aber es kommen ja neue, kleine
Träume. Ja, es ist immer, wenn du an den Punkt ankommst, ist ja dann erfüllt und es ist kein Zustand des Innehabens. Mhm. Oh, meine erste Platte. Oh, meine erste Platte. Ich mein halbes Leben. Ja, und dann ist sie da. Und was jetzt? Oh. Ja, dann machst du im nächsten Jahr die zweite.
Dann kommt die zweite.
Weil anders geht's nicht.
Und dann lebst du den Traum.
Ja, ja. Also du lebst es erstmal.
Okay.
Und mit allen Höhen und Tiefen.
Ja.
Also jetzt nicht übertrieben, aber es ist dann sozusagen die große Aspiration, das fantastische Gebilde geht dann dahin.
Mhm.
Das ist dann Vergangenheit und das ist dann echt und so. Und dann muss man mit umgehen können. Also es ist so, ist ja ein großer Akt der Entzauberung.
Ja.
Ne? Also warum hat man angefangen, Musik zu machen? Weil man das ganz, ganz toll fand und in keinster Art und Weise wusste, was die da machen.
Mhm.
Wenn man jetzt
mal,
so
wir wollten ja ein bisschen zurückreisen. Mich würde es wirklich mal brennend interessieren. Wie war dieser Anfang? War das bei dir ein klassischer Jugendzentrum? Da gibt es einen Plattenspieler, hast du an einem Computer angefangen irgendwie und da irgendwie erstmal Beats gebastelt oder hast du erstmal mit der Schallplatte oder wie war das bei dir eigentlich?
Mein Bruder ist 4 Jahre älter, ergo durfte der schon mehr Sachen als ich.
Ja.
Und der hat, das lag größtenteils in der Luft in der Zeit, würde ich mal so sagen. Was ist denn das? So 93 bis 98 lag das so in der Luft, das was so Jugendliche gemacht haben, die dann das entsprechende Alter, hatten und das ist so. Ne? Und da habe ich genügend frühzeitig quasi so als Injektion mitbekommen und ich habe mich nie fürs Auflegen interessiert. Deswegen habe ich es auch nie gemacht bis heute.
Mhm.
Und habe dann mit, wie gesagt, 17, habe ich quasi Teile von Pauls altem Equipment geerbt, was nicht mehr so 100% funktioniert hat und also rumgestanden hat. Also Tascam M50-Pult, 8 Roland, TG33 Katzenjammer-Synthi und ein AKS 57, der aber wo die Erweiterung im Arsch war, ergo konnte der nur ein Sample halten. Und da konnte man sich entscheiden, ob man eine gute Kick, eine gute 9 oder so, oder ob man wirklich ein langes Sample, was dann in den Untergang hinabgranuliert ist.
Ja.
Ich habe mich immer für den Loop, Paul immer für die Kick entschieden.
Also Paul hat damals auch so irgendwie ein bisschen Recorded-Zeug gemacht.
Ja, der hat ja auch schon produziert. Also als Herzstück Octamed Amiga-Tracker. Okay. Ne?
Mhm.
Also halt so Zahlen-Steckbrett an sich vorbeilaufen lassen. Total seltsam, wenn man heutzutage darüber... Aber ist egal. Und genau. Und dann hat man so angefangen zu basteln.
Geil.
Paul war ausschließlich techno fixiert.
Mhm.
Und ich fand ja noch so, also bis heute noch viele andere Sachen so gut, aber die sind dann sozusagen damit eingemeindet worden.
Okay.
Ja.
Gab's Streiterei viel früher?
Nö. Also als Kind?
Ja, so einfach, nee, auch das ist
Brüdermäßig. Jetzt,
kann ich das haben, das ist mein Ding. Habt ihr da noch zu Hause gelebt? Nee.
Zeitweise. Als ich 17 war, war Paul 21, ergo war der schon weg.
Aha. Ja. Ich dachte irgendwann noch, du bist Eltern, du sagst deinen Kindern, so werdet nicht Musiker. Seine Eltern haben zwei DJ-Söhne.
Das hätte auch
schief gehen können.
Die haben sich oft genug gesagt. Das wird es gewesen sein. Ja? Also hätten es vehementer irgendwie sagen müssen.
Ich stelle mir das in meiner romantischen Verklärtheit, weil ich komme aus einer sehr normalen Arbeiterfamilie. Deine Eltern sind beides Journalisten, wenn ich es richtig gelesen habe. Dein Opa war ein sehr bedeutender Maler auch. Hat man dann so einen kreativen Input auch zu Hause schon gespürt? Ist man mit kreativen Sachen umgegangen? Oder
weiß ich sowas? Nicht. Oder ist einfach weiß ich nicht. Also ist ja, das Spannungsverhältnis ist ja, dass es sehr humanistische Erziehung genossen, aber durch die, wie sagen wir, die Umbrüche der Wende, war das sozusagen in das Sujet einer Arbeiterfamilie gekleidet.
Mhm.
Also das ist immer so, das ist eine rechte Spannungssituation. Mhm. Also viel von den Eltern sozusagen in einer humanistischen Kulturerziehung so mitgegeben, aber es ist trotzdem alles ziemlich schwer und in den Hosentaschen sind immer Löcher drin und kein Geld.
Mhm.
Und also jetzt nicht musikbezüglich. Keiner von uns abgesehen, keiner in der Familie war irgendwie Musiker oder so. Also es weiß ich nicht, ob das irgendein Transponationssprung oder so stattgefunden hat oder so. Aber mein Großvater wie auch mein Onkel, die beide Maler sind, haben uns immer eingebläut, niemals Maler zu werden.
Mhm.
So. Also weiß ich nicht, ob das Augenzwinkern passiert ist oder ob die das wirklich ernst gemeint haben. Aber es ist, weil es ist, sie waren der Meinung, dass es dann in den heutigen Zeiten zu undankbar ist.
Mhm.
Also das ist sozusagen das Nutzen-Kosten-Verhältnis nicht aufgeht. Und davor wollten die wahrscheinlich ihre Enkelkinder bewahren.
Aber es ist doch als Kind extrem spannend. Dann, ich weiß nicht,
kann man Malerei ist sehr statisch. Malerei ist sehr statisch. Als Kind ergreift man das noch nicht.
Gar nicht, also auch da, nicht, wenn man ins Atelier läuft und die Farben
sind. Ja, ist alles schön und so, ja. Aber das ist ja größtenteils Realismus und Impressionismus gewesen. Das, das braucht dann noch ein bisschen. Wie gesagt, das ist ja die bildenden Künste und die schönen Künste und Musik ist ja eine der Kunstformen, die sozusagen ist die gefühlt wird, während die anderen ja auch, aber die müssen auch verstanden werden. Bildhauerei und so, das muss verstanden werden. Da muss man dann, muss man erstmal ein bisschen auf die Weide gegangen sein, bevor man dann sagen kann, hier, die Pietà, ganz, ganz feine Sache und so, und ergriffen sein davon, wie Michelangelo dann da so den Seidenschleier über die Körper und so gemacht hat. Aber bei Musik kann man, da kann man acht sein und da kann dann, was weiß ich, kann er da Pet Shop Boys, 12-Inch kann da laufen und irgendwie irgendwas da, irgendeiner Herzkammer passiert irgendwas.
Apropos Pet Shop Boys, wenn du schon das
Beispiel. Das habe ich jetzt nur aus dem Mut
gezogen. Nein, ich will was anderes. Ich war vor, glaube ich, 3 Wochen in Köln bei den Pet Shop Boys, bei der x-ten Tour, bei der Best-of-Tour.
Ja.
Und ich bin Fan, ich finde das Werk von den Pet Shop Boys wirklich großartig, ich finde die ganz aktuell nach wie vor. Und die sind vor ein paar Jahren mal gefragt worden, ob sie nicht irgendwann mal zu alt sind für Popmusik, so, weil Popmusik irgendwie auch altert. Und die meinten, wieso? Kein Mick Jagger wird jemals gefragt, ob er irgendwann zu alt ist für den Scheiß, sondern sie machen einfach. Und diese Zeitlosigkeit finde ich super spannend, weil das ja so mit die ersten großen Popkünstler waren, die das ins Alter auch mit reinbringen. Und ich frage mich, wie das mit elektronischer Musik ist oder sein wird. Und ich glaube genauso. Wird auch irgendwann zeitlos sein. Wir werden auch irgendwann mit 60, 70 noch auf Bühnen stehen und elektronische Musik machen.
Ob das so ist?
Ich glaube es. Ich glaube es fest, weil die Fans wachsen ja auch mit. Das Publikum wächst ja auch mit und wird ja auch älter. Klar wird es neue
Fans. Die werden älter, aber die Publikumsmenge wächst ja nicht. Die wird ja kleiner.
Ja, die wird kleiner erstmal selber, wird zum großen Act und dann könnt ihr auch größer werden. Also, und was ich bei dir in deinem Werk so wahnsinnig spannend fand, und ich habe jetzt wenig gefunden, was vergleichbar ist, ist, dass du von nicht ganz von vorne weg, aber relativ früh schon angefangen hast, das Wort und den Text als wichtigen Mittelpunkt der Musik zu sehen. Zumindest fühle ich das so, weil ich bin so ein Textmensch, ich höre die Texte an. Und bei dir in der Musik funktioniert mein Gefühl, kann aber natürlich komplett falsch sein, oder das ist mein eigenes Gefühl, die Musik losgelöst vom Text und mit als Melodie. Aber wenn man auf den Text achtet, gibt es nochmal mehr Sinn und untermalt das Ganze noch viel, viel spannender. Also es sind mehrere Facetten in deiner Musik und das finde ich so wahnsinnig spannend. Und ich habe das nichts Vergleichbares so gefunden, so in der Art, wo auch dann die Stimmlagen entsprechend sind und so weiter. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, als ich mich da reingedickt habe.
Schön.
Ja, wirklich fand ich toll. Und da auch so ein bisschen vom Songwriting her entsteht ein Text. Hast du einen Text, den du unbedingt vertonen möchtest? Ist erst das Ton da oder ist es so ein...
Nee, der Ton ist erst da.
Ja, okay.
Ja, das ist also quasi das Gegenstück zum Singer-Songwriter, der erst den Text hat und dann mit der Gitarre das zusammen eiert. Das ist dann eher sozusagen aus der, so wie, naja, wie halt so, also ich bin ja nicht der Erste, der in der Clubmusik angefangen hat zu singen. Klar. Also da gibt es ja ganz viele große Vorbilder, so aus Chicago und etc. Ja. Und so wie die das höchstwahrscheinlich gemacht haben, die haben erst die Nummer gehabt und haben dann darauf gejammt oder eine Topline gefunden oder einen Text gefunden und dann hat sich das so dementsprechend festgerüttelt. Also da ist die Musik zuerst da.
Ich mag das bei dir ganz arg, weil zu den Klangbildern halt auch Textbilder entstehen. Also es ist so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Du hast Texte, die manchmal sich ein bisschen traurig anfühlen, die so ein bisschen erstmal so realitätsecht sind, was ja die Welt auch ist. Und durch die Musik und durch ein paar Text-Twists schaffst du immer wieder so eine Hoffnung, so eine Stück weit Euphorie rauszubringen dann.
Naja, es soll ja dem... Das ist ja das, was der Mensch wahrscheinlich macht. Ne? Also für mich erscheint das alles sehr simpel, so, weil das die Einstellungsfrage ist. So. Ja. Also eigentlich ist es fast zu verklausuliert, sozusagen. Diese Gedankengänge habe ich gar nicht. Sondern ich mache das einfach nur. Aber es muss ja einen Grund geben, warum ich das mache. Und wenn man dann versucht, darin zu graben, warum ist das so, dann ist das wahrscheinlich so, dass ich versuche, sozusagen Abbild der Welt und so, wie ich die sehe und wie das so ist, ne? Wir alle sind zu blöd, um den Tod zu verstehen. Aber trotzdem wissen wir, dass es ihn gibt. Und irgendwas stimmt an dieser Gleichung nicht. Und wie gehen wir damit um? Und das legt sich dann da irgendwie nieder. Aber innerhalb des Prozesses, diese Schleifen, die vielleicht der eine oder andere da rausfinden kann, die existieren so für mich nicht. Das ist nur so ein gerader Weg, da gehe ich so durch. Aber es wird einen Anlass geben, vermute ich. der mich dazu führt. Also, ne, die, also in dem Fall ist der Künstler dann wortlos, steht dem gegenüber. Aber das ist ja, das gibt's ja ganz oft.
Ja.
Dass manchmal Leute sozusagen ihrem eigenen Werk ganz unprätentiös gegenüberstehen. Mhm. Und das ist mir auch sehr lieb.
Mhm.
Also, Interpretation ist immer was für die anderen.
Mhm.
Wenn ich was nicht wollen würde, dann dürfte ich es nicht veröffentlichen. Muss es in der Schublade bleiben auf ewig, dann bin ich auch der Herr der Dinge.
Mhm.
Aber sobald das veröffentlicht wird und die Welt geht, dann ist das offen für Diskussion und Debatte. Ich bin bloß der Einzige, dem das nicht zusteht.
Also es gehört den anderen.
Ich kann mich über andere Musik
auslassen. Finde ich aber eigentlich eine geile Aussage.
Ich kann mich über andere Musik kann ich mich auslassen. Über meine eigene, da bin ich ziemlich zurückhaltend. Mhm. Also sozusagen, das ist so und so. Die Frage gab es immer früher, was bedeutet dieser Text? Mhm. Für mich ist das und das. Das ist dann gut für dich.
Ja.
Ich werde nämlich keinen Zaun drumherum machen und sagen, hier, ich habe die Deutungshoheit und das ist meins und du liegst falsch.
Ja.
Wenn ich das gewollt hätte, wie gesagt, hätte ich es unten in der Schublade lassen müssen.
Ich finde es nur extrem spannend. Klar gibt es ganz, ganz viele Künstler auch in der Vergangenheit, die mit Text arbeiten. Ich hatte nur das Gefühl, dass es bei dir lyrischer ist. Bedeutungsschwangere ist.
Jetzt nimmt es Lob halt an.
Nicht. Ja, der Wille ist schon da. Dafür gibt es einfach zu viel. Dafür gab es oder gibt es einfach zu viel platte Lyrics. Und das hat dann irgendwann, also wenn man sich das so geschichtlich anguckt, also wenn man sich so diesen ganzen großen Baum der Populärmusik, die jetzt das 20. Jahrhundert beherrscht haben, das ist ja größtenteils alles ein großer Strom, ne? Wenn man da zurückgeht, das hat auch größtenteils, also es hat nicht verklausuliert angefangen, aber es hat nicht, es war nicht in Plattitüden.
Mhm.
Und das, umso weiter das dann fortschreitet, umso dumpfer und hohler ist das dann bisweilen geworden, bis es dann, also wirklich, ist schon klar, die Melodie ist fein und nach 3 Minuten 30 haben wir es auch geschafft und so, aber das hat dann irgendwann Blüten getragen, muss nicht sein. Also von daher kann man lieber noch mal eine extra Runde drehen beim Text und versuchen, da so ein bisschen reinzugeben. Also weil, wie gesagt, das ist wunderschön, dass du dich da mit dem Text auseinandersetzt. Da bist du die seltene Ausnahme.
Mhm.
Weil ein Großteil der Leute sagt, ich höre nicht auf dich. Ich fand die Melodie so schön. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, völlig.
Das ist vollkommen in Ordnung. Wer bin ich, dass ich das da bewerte? Oder dass es so teilweise den Text nur ergründen oder die sozusagen die erste Schicht nur, und sie jetzt nicht sagen, oh, da ist noch ein doppelter Boden drin und so. Das ist immer unterschiedlich.
Mhm.
Und
wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt da zu singen? Du fängst an mit Beats und dann hast du irgendwas gehört. Reden wir gerne über Chicago.
Jetzt so in der Vergangenheit.
Was war denn der Auslöser oder war es einfach ein Zufall?
Der Auslöser war, dass ich eine große Klappe hatte, als ich 18 war und gesagt habe, ich würde das können.
Now we're talking.
Ja, aber das war nicht. Also, ich habe gesagt, so, ja, ich kann das und so. Das stimmte alles über. Also, was heißt, das stimmte nicht? Ich war mir nicht sicher. Es war unklar, ob das wirklich so sein würde. Und ich habe mit meinem Mentor, DJ Sky von Kabinett Records damals, großes Berliner Hauslabel seinerzeit, was großen Einfluss und auch bei Container Distribution war, also dem Vertrieb von Richie Horton seinerzeit.
Mhm.
Und der hat dann gesagt, ja, okay, dann zeig mal. Und dann haben die so eine Nummer gehabt und dann, ja, ich habe hier so einen Text geschrieben, also der war dann so fertig. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo dann die Aufnahme hätte sein müssen.
Können.
Und das war dann wirklich ein bisschen schwierig, weil ich dann so, es gibt ein kleines Problem. Und dann haben die sich vom Pult umgedreht und gesagt, ja, was? Ja, es wäre super cool, wenn ihr aus dem Studio rausgehen würdet. Ich würde aus der Kabine rausgehen, ich würde die Aufnahme starten, zurück in die Kabine, ich würde das einsingen, wieder aus der Kabine rausgehen, die Aufnahme stoppen und dann dürftet ihr wieder rein. Weil mir das so peinlich war.
Mhm.
Ne? Und die
das hast mal, du durchgezogen?
Ja, klar. Logo. Und die haben gesagt, ja.
Gut ab.
Ja, okay. Ja, nee, ich sag, da war ja zu dem Zeitpunkt noch ein halbes Hemd.
Mhm.
Und das haben sie mir dann quasi einmal durchgehen lassen und das musste dann noch irgendwann aufhören. Also das ist einfach der Sprung ins kalte Wasser. Und beim zweiten Mal tut es dann auch schon nicht mehr weh. So wie das sich so... Wie das
also,
sich
aber hast du dann angefangen irgendwie... Also du hast offensichtlich verkackt. Und dann
die Aufnahme war ganz okay.
War echt okay?
Die Aufnahme war okay. Die war akzeptabel.
Okay.
Es war mir einfach nur peinlich, so vor den anderen.
Ach wirklich? Das war jetzt ja, gar nicht, klar. Dass du eine große Klappe hattest und uns einfach nicht
konntest?
Du konntest können, schon so ein bisschen.
Können konnte ich.
Ach geil.
Aber nicht vor anderen. Und das ist natürlich klar. Und dann so erster Live-Auftritt, das war auch
warst
so...
Warst du generell ein schüchterner
Kerl? Eher weniger. Aber erzähl das mal. Ist ja, wenn man in anderen Dingen, wenn man in anderen Dingen eine große Klappe im Leben hat, heißt ja nicht, dass man sich bei sowas nicht schämt. Also
ja, absolut.
Ist ja ein Spektrum. Absolut. Also ist ja. Ja, heißt ja nicht, dass man ist ja nicht in allem mutig.
Ja.
Ne? Man kann ja nicht alles. Ja. Und genau, und auch der erste Live-Auftritt. Das war eher so. Nicht die Show schwierig, aber ja, so im Vorfeld, so eine halbe Stunde vorher, ja, ich mach das voll, ich kriege 10 Minuten vorher, auf keinen Fall, ich hau jetzt ab.
Echt, ja?
Ich verpiss mich jetzt hier, ciao, lass mich in Ruhe und so, nee, hier ist gleich Stage-Time, bist gleich dran. Nee, auf keinen Fall, macht, was ihr wollt und so, los hier mit Schubsen und so. Und
war das hier in Berlin?
Ja, ja.
Und das, also du bist dann mit deinem Zuhause-Equipment, hast gesagt...
Nee, das war eine Kombi mit eben, wie gesagt, mit DJ Sky zusammen, mhm, und ja, das war dann so, ja...
Der erste Auftritt ist dann wirklich, hast gesungen.
Ja, ja.
Ach so.
Ja, das war ein reiner Gesang. Das war ein reiner, das war, mein und, Part aber, war reinsingen.
Aber du selber, also dein Bruder hat vielleicht schon im Club irgendwie aufgelegt teilweise?
Mein Bruder hat auch immer nur live gespielt.
Ah, okay.
Ja, ja, der hat auch
nie. Ihr habt beide nie aufgelegt?
Nee.
Kannst du
also
auflegen?
Paul kann ein bisschen, also ja. Paul kann es noch von früher ein bisschen, ich kann es gar nicht.
Geil. Ja. DJ Fritz?
Nee, das war nicht, das war so, oh nee, gleich mal, gleich nächste Stufe.
Krass.
Ja,
und dann hast du irgendwie aber halt zu Hause deine Beats gemacht oder deine Komposition, genau, und dann hast du das Zeug mitgenommen irgendwann, in den Club gestellt und das dann live dargestellt.
So
oder?
Ungefähr.
Okay.
So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das hat dann geil, so
voll
peu, à peu, peu à peu ist das dann immer weiter gediegen,
ja,
sagt man.
Und wo du selber angefangen hast, live zu spielen, ja?
Ja.
Hast du dann auch da schon direkt da mitgesungen?
Nee, da noch nicht. Das war zu viel, das war einfach zu viel Hirnkapazität, was ja, da. Weil das ist wirklich, das ist ein. Da tanzt man auf 4 Hochzeiten gleichzeitig.
Ja, ist
also die Live-Show machen, ja, Pult kontrollieren, Einzelspuren.
Worte sprechen.
Ja, Worte sprechen,
also singen auch
und wissen, wann, wie, wo, was. Und das ja, dann sukzessive ist das dann irgendwann zu dem Level gekommen, dass man dann beides zusammen
hat. Hattest du mal so eine Ambition irgendwie oder hat es manchmal gefehlt, vielleicht irgendwie einen Partner an der Seite zu haben, dass du sagst, okay, es wäre jetzt eigentlich leichter, wenn einer ein bisschen mehr das Zeug kontrollieren würde und du könntest singen, oder?
Der Gedanke ist vielleicht mal durchgekommen, aber der hat sich nicht so stark genug manifestiert, dass es Realität geworden ist. Von daher hat man dann irgendwann, Leber wächst ja mit den Aufgaben und dann kann man
Du hast ja auch ein geiles Setup, aber irgendwie so der logische Fall wäre für mich gewesen, dass man denkt, ja, okay, eigentlich sind so viele Jobs.
Rückwirkend kann man über viele Sachen fabulieren, wie das zustande kommt. Ja. Es ist dann so nicht gekommen.
Ja.
Und das lässt ja nur den Schluss zu, dass ich es hinbekommen habe.
Mhm.
Also wenn man, ne? Menschen haben ja ein dissoziatives Verhältnis zur Vergangenheit. Die hat nämlich gar nicht so stattgefunden, wie wir uns alle erinnern.
Der
menschliche Geist spielt da ein paar einen schönen Streich. Genau.
Du bist aktuell eigentlich gar nicht mehr in Clubs unterwegs, richtig?
Nee. Das ist einfach zu viel gesehen, zu viel keine Zeit und
Aber das ist so startet man halt natürlich.
So startet man, ne? Aber für,
und dann bist du eher aufs Konzertantische übergegangen irgendwann.
Ja. Nee, also es ist einfach unabhängig davon. Unabhängig davon ist es einfach, A, fehlt die Zeit.
Ja.
B, fehlt die Lust, jenseits des Arbeitens dahin zu gehen.
Ja.
Und aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, wie
gesagt,
wenn man sich nicht, also wehe dem, der sich nicht verändert. Also ja, will der mahnende Zeigefinger möge hier oben sein. Das ist keine. Oh, ich mache das hier immer noch wie vor 23 Jahren. Oh, da würde ich mal scharf drüber nachdenken.
Ja? Ja.
Was ich gar nicht weiß, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Hab auch gar
keine Ahnung.
Nee. Keine Ahnung. Ich hab den vielleicht mal geschubst oder.
Ja.
Zurückgekickt.
Nee, der hatte so einen Zopf, glaube
ja,
ich.
Ja,
der hatte
so fand einen ich auch Zopf. Sehr
süß. Hatte ich doch lange Haare,
als du das gesehen.
Und das fandst du gut, ne?
Ja, wir müssen das mit. Wir sind uns über den Weg gelaufen. Ja. Müssen wir uns begnügen. Manchmal reicht das auch.
Und ihr seid euch anscheinend auch einigermaßen okay und grün gewesen. Und
nee, also ich muss ganz klar sagen, ich habe ja über Stuttgart-Zeiten früher Tomilla, der ins Studio hat mit dem Jochen
Schmalbach
und dem Konrad.
Genau, da habe ich bei Konrad Hensel im Studio und so.
Genau, und der Konrad ist auch ein wahnsinnig toller Produzent, Engineer, Composer, alles. Der hat viel mit Miller gemacht und irgendwann hatte Fritz mit ihm ein bisschen gearbeitet und dann habe ich wieder mit Konrad und irgendwann so einfach Musiker-Dunstkreis.
Ja, ja, genau, das ist ein großer Arbeitspool und so
genau,
und der eine zum anderen und dann besucht ihn doch mal jetzt, bevor ihr euch immer nur schreibt und so und wie zwei Blinde von der Farbe redet.
Ja.
Dann
das heißt, der Ursprung liegt wie immer in Stuttgart.
Wie alles.
Ist das so?
Wie alles.
Ist das so?
Dünnes Eis. Guck.
Das Eis ist so dünn, dass ich darüber nicht sprechen werde.
Ich weiß, ich merke, ich bin auch so ein bisschen zurückschauen.
Nein, alles gut.
Wie hat sich denn Berlin in den letzten Jahren verändert?
Sehr.
Sehr?
Ja.
In welche Richtung?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin ja nicht überall.
Ja, wie fühlst du so in deiner Welt, in deiner Umwelt?
Ich kann an den Ort meiner Kindheit nicht zurückkehren.
Okay.
Also, das ist eine Tatsache.
Ja.
Also, das gibt es auf Bildern und in meiner Erinnerung. Mehr gibt es davon nicht.
Aha.
Und das habe ich nicht verursacht.
Ein Stück weit natürlich schon.
Glaub nicht. Ich gehöre zu der Gruppe, die am wenigsten da zu beigetragen hat.
Von deiner eigenen Realität bist du schon Architekt.
Naja, vielleicht.
Ja. Bist zwar nicht derjenige, der alle Wände baut und Fenster reinknallt, aber Architekt bist du schon.
Okay. Ich lasse es jetzt so stehen.
Welche Ecke bist du groß geworden?
Ich bin in Lichtenberg geboren und aufgewachsen.
Okay. Hat sich Lichtenberg auch so krass verändert? Oder?
Weiß ich nicht. Ich bin ja dann auch so ein bisschen weiter gewandert.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt das, was so die in Friedrichshain älter geworden sind und sich das nicht mehr leisten können. Ist ja normal.
Ja, ja.
Ich meine, ich habe Honsa von der Pfadfinderei, der ist in Mitte aufgewachsen, also Urberliner in Mitte. Das gab es mal.
Mhm.
Es gab ein Klientel von Menschen, die da seit mehreren Jahrhunderten, ne, und die sind komplett nicht mehr existent. Diese Gruppe. Ja. Die sind zersprengt und also die werden auch nie, das kann man nie wieder zusammenfügen. Das ist alles weg.
Ja.
Und das gibt's, also das ist die stärkste Ausprägung, logischerweise, und das gibt's dann in anderen Stufen. Das geht dann so verloren. Kann man so stehen lassen.
Ja.
Hattest du jemals das Gefühl, dass du auch komplett weg möchtest?
Weißt du was?
Dass du komplett weg möchtest, woanders leben, anderes Land, andere Stadt. Gab es diese Sehnsucht?
Ja. Zwischenzeitlich, also nicht so richtig. Also da gibt's so, da sind so andere, so in diesem elektronischen Musikerzirkel sind wesentlich variabler oder Flücke. Und sagen so, oh, jetzt bin ich 6 Monate in Barcelona. Mhm. Ist mir nie durch, also halt nichts, gibt's überhaupt nichts, ist wunderbar und esst hier schön im Bikini 24, euer Pimentos Separatoran, alles schön, könnt ihr machen.
Ja.
Aber ist so nie mein Fall gewesen oder Realität geworden. Mein Bruder hat mit Sascha Funke zusammen, haben die mal ein halbes, dreiviertel Jahr in Aix-en-Provence gelebt. Mhm. So als Mucker, so längerer Mucker-Ausflug.
Ja.
Das ist so.
Finde ich aber ganz geil, ehrlich gesagt. Ich finde, ich hätte schon manchmal das Bild, dass man.
Du bist es.
Er sagt ja längerer Mucke-Ausflug, also dass man einfach in diesem Sog, in dem man automatisch ab einem gewissen
Zeitpunkt. Ja, Studio-Projekt. Also Projektionierung, so wie das so Leute früher gemacht haben.
Wenn man sich aus dem Leben rausreißt.
Wir gehen jetzt nach Dublin.
Ja, aber hey.
Und wir nehmen da jetzt ein Album.
Ja, und dann kommt man zurück, hat
mit so einer
gar nichts hingekriegt.
Mit einer Dudelsackbande.
Ja, genau. Ja, ja. Manchmal, ich wünschte mir, dass man tatsächlich, weil es einfach mal so diese, es ist auch so, keine Ahnung, macht man einen Urlaub, geht man in ein anderes Land zum Urlaub? Ja, weil wenn man zu Hause bleibt, auch wenn man ein schönes Zuhause hat, ist man genauso erreichbar, ist man genauso mit diesen Gedanken irgendwie besiedelt, die man, und das wäre halt irgendwie.
Das Hamsterrad ist sehr engmaschig.
Ja, wirklich. Ja.
Ich hatte gestern mit einem befreundeten Künstler, Franz Josef Bauer, ein Gespräch, der hat lange in Südspanien gelebt, auch vor allem während der ganzen Pandemiezeit, und er hat gesagt, ich so, voll geil, wie toll ist es eigentlich als Künstler da zu leben bei dem schönen Wetter, sagt er, ich hab's gehasst irgendwann mal, ich brauchte Regen, ich brauchte Schnee, ich brauchte Jahreszeiten, ich konnte dieses schöne Wetter, dieses ständige Helle, ich konnte es nicht mehr ertragen, jetzt lebt er in Wien und fühlt sich total glücklich,
geil.
Auch ewig in Berlin gelebt.
Das ist nach Island gezogen.
Also auch da natürlich irgendwann mal langweilig irgendwie alles gefühlt, vor allem wenn du nicht daheim bist. Also ich habe auch so dieses starke Gefühl, dieses Zuhause sein, weil es dann doch irgendwie dieses Heimliche hat und natürlich die Bilder aus der Vergangenheit auch vorruft, die eben nicht immer so schlecht sind, aber auch schön sind. Ich mag das nicht. Deswegen mag ich auch herkommen, weil es ein bisschen auch wie nach Hause kommen ist zu den Leuten
hier. Es ist ein Ausflug, wenn du hier die ganze Zeit, du freust dich auch, aber ich merke es immer so, wenn Jens ruft an und er freut sich so richtig auf Berlin.
Ja, ja.
Weil, also ich sag auch ganz ehrlich, wenn ich in mein Stuttgart zurückfahre, habe ich dann auch nicht das Stuttgart, was ich als Kind als Bild im Kopf habe, sondern es hat sich auch viel verändert und wurde viel umgebaut und viel Geldentscheidungen. Und früher war es einfach rougher, cooler, man hatte ein bisschen mehr Ausweichoptionen und es gab Skateboardplätze mitten in der Stadt und so. Und auf einmal ist so, okay, Galerie und so. Ist auch alles gut. Ist so eine Entwicklung. Ich finde so eine Entwicklung generell gar nicht schlimm. Das muss irgendwie, Dinge müssen sich weiterentwickeln.
Ist der Zahn der Zeit, ne?
Ja, wirklich.
ist jetzt an der Zeit. Und gerade bei Stuttgart, deswegen habe ich vorher auch die Frage gestellt, weil ich lebe teilweise in Berlin, meine Freundin lebt hier, von daher ist es auch ein bisschen zu Hause geworden. Aber gerade mein Gefühl in Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin, das ist nicht mehr meins. Das meinte ich
so. Hast du das auch so?
Ja? Ich habe voll das Gefühl, dass es nicht mehr meins ist, dass es nicht mehr das ist, wo ich groß geworden bin mit dem ganzen Hip-Hop-Ding und so weiter.
Du meinst meins bei Frankfurt?
Hä?
Wow.
Fritz lacht noch nicht mal.
Aber der Mundwinkel hat sich ein bisschen verzogen.
Ich weiß null, was hier los ist. Keine Ahnung. Aber ich lasse euch machen.
Ist immer so. Das Beste ist einfach machen lassen, ja, laufen lassen. Und da habe ich das Gefühl. Und ich habe mir ganz, ganz schwer getan, loszulassen, was du ja gerade gesagt hast, das passiert halt, das ist so und es ist auch nicht dein Thema oder nicht deine Verantwortung. Für mich hat es sich ganz schwer angefühlt, loszulassen. Ich habe lange damit gekämpft, dass es nicht mehr meins ist und wahrscheinlich war das genau das Problem.
Ja, da muss man sich neue Ufer aussuchen, wenn man kann.
Ja.
Wenn man kann.
Wir können ja
nach, weiß ich nicht, da Baden-Baden oder so.
Auch wunderschön.
Zum
Altwerden.
Ja.
Nee, ich stelle jetzt keine musikalischen Fragen.
Keine Musiker, mach doch.
Wie empfindest du gerade so die Entwicklung der elektronischen Musik? Wir haben, sage ich mal, immer noch eine klassische Basis des Technos, finde ich, in Bereichen. Also soundlich irgendwie und von wie man an Dinge herangeht irgendwie. Dann gibt es wahnsinnig viele weitere Entwicklungen irgendwie. Also wir reden jetzt in Richtung so die ganzen Großfestival-Hype-Sachen von irgendwie Afterlife-Sound und sonstigem. Und dann noch diese Entwicklung obendrein irgendwie von, dass es so eine Mitte zwischen Hausigkeit und richtig hart Pop gibt. Also so eine Überschneidungen. Wo du angefangen hast, war das alles noch so ein kleines Kind, dieses Elektronische und dieses Techno. Für mich zumindest. Du hast dich immer ein bisschen nach USA orientiert, weiß ich. Wie empfindest du die Entwicklung? Hat es irgendwie was Gutes für sich? Siehst du das sehr negativ oder wie wirkt sich das auf dich aus?
Hat sich vergrößert, hat sich kommerzialisiert, also ist schon klar.
Ja.
Hat die Kernmärkte, also die sozusagen die Ursprungsmärkte, sind natürlich mal wieder sozusagen überrumpelt und ad acta gelegt worden, also Chicago, Detroit. Schwarze Kultur, nehmen wir euch weg, mal hier, könnt ihr euer Ding machen. So, ne, also ist ja schon ein paar Mal passiert, macht's nicht schöner. Europa als großer Hub und dann da auch dann natürlich Berlin.
Ja.
Aber natürlich auch London, wobei die früher noch weniger fokussiert waren. Die haben ja ihr eigenes Spiel getrieben, drücken wir es mal so aus. Mit allem, was mir da so ewig fremd geblieben ist, Two-Step etc., da habe ich mich nie annähern können. Ja. Ist zu viel Insel, würde ich mal sagen. Und also wie gesagt, wenn man jetzt so erst, wann war mein erstes Album? 2010 vielleicht?
Ja.
Und wenn man sich das dann so auf Papier, wenn man das so aufgeschrieben hätte, was da auf dem Papier, was da passiert, also Typ macht Dancefloor-Mocke, das ist 124 bis 128 BPM schnell, der singt auch noch dazu und der kommt auf so wahnwitzige Ideen, so wie nicht nur Synthes zum Einsatz zu bringen, sondern da auch so Instrumente.
Mhm.
Von Blasinstrumenten über Saiteninstrumente, Gitarre, Bass etc.
Mhm.
Und arrangiert das dann runter. Das ist per se, per Definition, kann ich das auch über die Sachen, die Robin Schulz macht.
Mhm.
Also wenn ich das so, kann ich genauso aufschreiben.
Mhm.
Und trotzdem gibt es da einen Unterschied.
Ja.
Also da sind wir bei der Definitionsgröße.
Ja.
Also wie verwerte ich das?
Ja.
Oder wie ist dieser Pop-Appeal-Gedanke zugewandt? Nur weil ich jetzt in Songmustern arbeite, würde ich mir immer noch erlauben, auszunehmen, dass es wesentlich weniger affirmativ ist, als was jetzt andere Leute machen.
Absolut.
Also, dass da ein Unterschied spürbar ist. Also, man kann das in Feinheiten, kann man das immer noch machen. Und ich für meinen Zweifelfall würde das auch beibehalten. Das ist in dem Sinne, lieber versuchen mit, ich will jetzt nicht sagen mit Qualität, aber mit etwas mehr Tiefgang versuchen, die Leute zu erreichen, als wirklich mit dem kleinst gemeinsamen Nenner.
Mhm.
Also wirklich, ne? Aber wie gesagt, das sind dann die Sachen, die unter der Türritze durchrutschen, während ich noch an die Tür trommle, um durchzukommen. Es ist bisweilen schwierig. Also es hat diese Querhochzeit, die dann da so manchmal in den Mainstream reingeragt hat, hat schon ganz schön finstere Blüten bisweilen getragen.
Ja. Also,
entromantisiert. Das ist alles nicht im Sinne des Erfinders und einen Großteil davon hätte man sich auch sparen können.
Ja. Du bist lustigerweise ja gar nicht so wirklich nur irgendwie hausig, Techno irgendwie unterwegs. Du hast auch so ein Soul-Herz irgendwie oder jazzig.
Ganz viel Hip-Hop aus den 90ern, ja, ne? US ausschließlich, ja. Deutscher Hip-Hop.
Hattest du mal Zeit, wo dich das interessiert hätte, in dem Bereich Leute zu produzieren? Also
zu Hip-Hop produzieren, müsste man zu den US-Leuten, hätte man dann also bei mir stapeln sich ja zu Hause irgendwie so 500 so Hip-Hop-Nummern, die ich in meiner Zeit gemacht habe.
Im letzten Austausch hat mir Fritz Sachen vorgespielt und ich muss sagen, das sind absolute Oberbretter.
Geil. Aber das ist alles, was soll ich machen? So. Für Leute, die älter als 40 sind. Das darf man nicht vergessen. Das ist alles in dem klanglichen Foyer der 90er Jahre gehalten.
Auf dem Cover des Podcasts steht Henrik ist 26.
Ah, schön. Also das. Und wenn man das dann hätte machen wollen, dann hätte man dementsprechend zu Leuten in den Staaten hinausreichen müssen. Und das weiß ich, ist immer...
Gescheitert.
Ist ein Riesenkrampf, das zu machen.
Viele haben versucht, über den Teich zu hüpfen und das ist so.
Das ist immer, es sorgt für ganz viele Kopfschmerzen.
Ja.
Und somit ist das nicht passiert.
Ja.
Und ja. Aber ich bin, wie gesagt, in den 90ern großer US-Hip-Hop-Fan und so. Das war ja auch Zeichen der Zeit und so. Mhm. Für mich hat sich das irgendwie nicht gegenseitig ausgeschlossen oder in den Arsch gebissen. Das waren unterschiedliche urbane Ausdrücke, wenn man so möchte. Mhm. Und in unterschiedlicher Form. Das hat sich jetzt für mich jetzt nicht widersprochen. Da ist ja dann auch so, das ist in Ecken in Detroit, ist das besonders sozusagen dicht gelebt worden, wo so deren Variante von Boogie, das, was die so unter Boogie verstehen und House und dann auch doch noch ein bisschen Hip-Hop und so und sehr vier Viertel, das hat es alles gegeben und so und die haben nicht so, nee, das ist die Schublade hier und so und das hat es so nicht gegeben und das hat es auch für mich nicht gegeben. Und wenn man dann einfach anfängt, mehrere Jahre zu produzieren, kommt man ja dann irgendwann sozusagen beim Sample-Material an. Mhm. Wo kommt der ganze Kram her?
Mhm.
Und da taucht man immer tiefer in den Kaninchenbau ein und dann hat man 6000 Zollplatten zu Hause. Und das ist so, wie das so geht.
Ja.
Und ja, und dann vergrößert sich der Kosmos immer weiter. Und dann ist es irgendwann so, dass man dass elektronische Musik den geringsten Teil davon ausmacht. Mhm. Weil das macht man ja schon selber.
Ja,
das braucht man jetzt nicht nochmal zusätzlich als...
Ja, aber ich finde es schön. Hin und wieder
hört man sich natürlich an, toll, was die Kollegen so machen, aber so als reinen Genuss oder so, wird das dann immer weniger, weil das so einem selbst fällt man in den Verdacht, dass man so inzestös in seiner eigenen Suppe fallen würde. Und dann immer lieber jenseits des Tellerrandes. Spiritual Jazz oder so.
Wenn ich es richtig verstanden habe, du warst eher Chicago als Detroit. Ist es richtig?
Tendenziell, aber es ist auch.
Und gab es da in der Zeit, also ich war ja da noch gar nicht irgendwie mit elektronischer Musik oder so. Hattest du so Legenden für dich? Hast du gesagt, der eine ist eigentlich, der ist jetzt der Oberhammer?
Naja, Jeff Mills so.
Jeff Mills ist
alle nur so. Was? Das kann man schlecht wiedergeben. So aus dieser Zeit. Was dann also Doppler-Effekt gab, so ein Duo aus Detroit, so ein Elektro-Duo. Elektro ist ja auch so ein Wort, was als Stilrichtung nochmal 15 Neuumwidmungen
erfahren hat.
Für mich ist Elektro so ganz spezifisch, so eine 8-Bit-Musik und so.
Für mich auch, ja.
Na, mit so überkomprimierten Kicks und so. Ja. Und dann, wenn dann so 10 Jahre später sind so Kiddies, die so sonst immer nur Schrammelgitarre gehört haben, für die ist Elektro alles, was im Club stattfindet.
Yeah.
Und du versuchst denen dann zu erklären, dass das was, aber es ist vergeblich.
Brauchst du nicht mehr. Nee.
Und das ist dann sowieso drüber hinweg. Carl Craig, groß. Da ganz viele.
Hast du von denen ein paar kennengelernt? Also hast du irgendwie was?
So händeschüttelmäßig, ja. Also ich habe Mills.
Warst du dann mal Fan
auch? Mills habe ich in Frankreich bei einem Festival. Da hat der nach mir gespielt. Da bin ich im Krebsgang noch. Während ich noch gespielt habe, bin ich im Kriechgang, bin ich zu dem hin.
Aber
geht nicht anders.
Ist doch voll schön,
muss
oder?
Muss man sich tiefer annähern als der. Und dann so die Hände in die Luft halten und die Segnung erhalten.
Geil. Gibt es aktuell noch irgendwelche wieder vielleicht Künstler oder Entwicklungen, die dir nochmal so ein Gefühl geben wie früher oder wahrscheinlich nicht, oder?
Es ist ja wie gesagt, Musik machen geht ja mit einer, also oder sich dem annähern, geht ja mit einem großen, traurigen Akt der Entzauberung einher. Ja. Und also da gehen wir nochmal zurück zu diesem, also man stellt sich vor, man ist 16, 17, man ist im Club und man hört Jeff Mills, Cat Motor EP, The Bells und Und man versteht es überhaupt nicht. Man kann es überhaupt nicht situativ ergreifen, was da stattfindet. Aber es ist Wahnsinn. Und es ist der Oberhammer. Und es ist so der Wahnsinn, dass es nicht reicht, da nur das da gehört zu haben oder 10 Stunden und im Club, sondern man will das auch irgendwie selber. Ja. Und man geht dann diesen Weg und man irgendwann begreift man und man versteht. Und dann kommt man an den Punkt an, wo man eine Nummer heutzutage hört. Und während man die hört, baut man im Kopf die in ihre Einzelteile auseinander. Ja. Und man kann genau sagen, was da passiert und wie der das gemacht, ungefähr wie der das gemacht hat.
Entzaubern.
Und die Entzauberung hat stattgefunden.
Ja, krass. Ja.
Und die Magie ist fort.
Ja.
Das ist der Preis, den man dafür zahlt.
In jegliche Musikrichtung?
Also da müssten, es gibt so ein
wahrscheinlich schon.
Also vieles, wirklich vieles. Also so beim Ambient und so, da habe ich dann ab bisweilen bei manchen Sachen, hat man länger gebraucht, um das zu verstehen, weil öfters mal andere Herangehensweisen, aber so die grundlegende Abstraktion war wirklich viel. Also wo ist man noch so, dass man sagt, wie hat denn der
tatsächlich
das? Wo man wirklich sagt, wie haben die das gemacht?
Fast gar nicht mehr. Ich wünschte, es wäre wieder so.
Geht ja nicht, du weißt es ja.
Aber man kann das Spiel anders spielen und das finde ich auch wieder, wenn man weiß, wie was funktioniert und man dann die Idee im Kopf hat, sucht man viel weniger lang und kann halt schneller kreativ
sein. Achso, ja, klar, man wird ja entlohnt auf der anderen, ja, genau. Auf der anderen Habenseite. Also das ist ja mit 20 sitzt man im Studio oder das, was man
wochenlang
studiert, man sitzt davor und guckt es an und es muss irgendwas passieren und so und man bricht sich wahnsinnig einen ab und heute ist, man macht es gar nicht.
Ja.
Und dann, wenn man sagt, ich glaube, ich habe eine Idee.
Ja.
Dann gehen wir.
Ja,
so, die ist auf jeden Fall drin. Ja. Und jetzt mache ich auch erstmal gar nichts mehr, weil die ist ja schon drin.
Ja.
Und es geht dann alles ganz schnell und zügig. Also so ein Grundzug von einer guten Idee, das geht in 2 Stunden fertig. So.
Ja.
Aber das kann man am Küchentisch machen.
Nochmal zurück zu diesem als Konsument, als Fan, als Betrachter, als Zuhörer. Ich mache Eventproduktion, Showproduktion und so weiter und so fort und mir geht's ähnlich, wenn ich mir irgendwas anschaue, ein Konzert anschaue, einen Film anschaue, ein Theaterstück, dann bin ich nur am Gucken, wie die Technik, was die gerade machen und das ist diese Entzauberung. Mir gelingt es trotzdem, bei manchen Momenten einfach komplett abzuschalten und mich nur noch flashen zu lassen. Geht es euch bei der Musik nicht auch so, wenn ihr wirklich Sachen hört, dass ihr gar nicht mehr anfangt, das zu fragmentieren, defragmentieren? Oder
ich fragmentiere so? Gar nicht, ne?
Gar nicht?
Nicht mehr, schon lange nicht mehr.
Schön, also das heißt nicht, dass der Genuss irgendwie flöten geht. Mhm. Also.
Nee, aber es gibt so den, finde ich, den Lernprozess, wo du analytisch anfängst zu hören und zu denken. Und das ist da, wo es dann ein bisschen in die Mathematik rübergeht, finde ich. Und das ist die Entzauberung. Und irgendwann, man ist in so einem Mikrokosmos dran oder mit so einer Lupe und dann irgendwann kann man wieder davon weggehen. Und man sieht wieder das ganze Bild, man überlegt sich, das Element klingt so und das
Nee, also das heißt ja, die Bewertung ist da. Also das klingt dann schön und der Wohlklang und der Genuss, das verschließt sich einem nicht. Mhm. Aber sozusagen das nicht, der Zustand des Nichtverstehens, der ist halt nicht mehr gegeben. Mhm. Aber, also was Matthew Halsley, so Spiritual Jazz, Gondwana Records, sei euch Kindern jetzt hier empfohlen an dieser Stelle.
Sehr geil.
Ja, so schöne Platte, Oneness, habe ich neulich gehört. Das sind so Nummern, alle 10 Minuten lang. Mhm. Ist so Jazz und ich glaube, er macht Saxophon und er wird begleitet. Natürlich so, also Backing und dann von Harfe. Also Harfe-Saxophon-Kombi.
Mhm.
Ist ganz nett. Die meandern da so umher, so auf diese 10-Minuten-Nummern. Und wenn man da bei der 6. Minute ist, da sagt man auch nicht mehr, ich glaube, hier kommt noch ein Trautonium rein. Nee, Quatsch.
Ist es schwer zugänglich oder einfach zugänglich?
Für mich ist es einfach zugänglich, okay. Aber... Mal sehen.
Mal gucken. Ich gebe dir Bescheid,
wie es für mich war.
Wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Du arbeitest an neuen Songs und du hast gerade die Tour announced, richtig?
Tour announced, genau.
Von wann bis wann ist die nochmal?
Die ist im Dezember. Die geht durch den Dezember durch.
Okay.
Genau.
Wie viele Shows spielst du?
Es sind 10. Ist okay. So ein kleines Leck.
Warum spielst du nicht in Stuttgart? Bisschen Ärger darf ich.
Ich könnte es euch sagen, ich wüsste nicht, ob ihr es vertragt.
Nein.
Also
mach.
Muss nicht allen alles aufbinden. Ist okay.
Ich glaube, was viele mal auch noch interessieren würde, was hat denn der Fritz Kalkbrenner eigentlich für Hobbys?
Ich kann ganz gut kochen. Ich weiß nicht, ob das als Hobby gilt.
Auf jeden Fall.
Ich hab ein großes Faible für mechanische Armbanduhren der 60er und 70er Jahre. Und da habe ich auch einen großen Koffer. So. Also jetzt nicht so hochpreisig, sondern so, voll, alte, so alte von, schöne Modelle und so. Da kann man viel Zeit mit verbringen. So ein Herrenhobby.
Geil, ne?
Was denn noch?
Bist du, du bist Sport, sportlich gerade unterwegs? Treibst du viel Sport?
Ja. Aber so alters, so alters erzwungenermaßen. Also eher, so, nee, ich bin jetzt 42 und dann sagen die so, ey, du hast so und so viel Schoß und musst du ausstemmen und so. Ja. Und da ist dann auch, da fährst du 6 Stunden, spielst in der Nacht zurück, bam, hier kurz ins Hotel, wieder hoch, zack.
Muss fit bleiben.
Muss man ein bisschen
fit bleiben. Also machst du dann viel Cardio wahrscheinlich aus?
Viel Cardio, viel Gewicht.
Okay.
Viel nicht Scheiße fressen. Mhm. So. Und das geht gerade ganz gut.
Okay. Ja. Hattest du Phasen, wo du richtig geil Kacke dich ernährt hast?
Ja, na klar, in der Jugend. Ja. Also in den jüngeren Jahren.
So. Ich kenne dich ja.
Pizza hochkant.
Ja.
So, klar, also warum nicht? Machen Sie mir noch Erdnussbutter drauf. Es gibt für alles im Leben eine Zeit.
Ja.
Weißt du? Und da sind wir dann wieder, Schande, wer sich nicht verwandelt. Ja. Also, oder wer das nicht erkennt. Aber es ist immer eine Impetusfrage. Wenn der Antrieb dann da ist und ich will jetzt nicht rumheulen oder so, der körperliche Verfall oder so, aber es ist... Ja. Zipperlein muss man das auch nicht nennen, aber es wird nötiger. Ja. Was man mit 20 locker weggestemmt hat, wo man gesagt hat, bin jetzt hier auf dem Meld seit 3 Tagen. Ich hab nicht gepennt. So.
Ja.
Egal.
Egal.
Wo man dann heutzutage sagt, also jetzt ist die Show ist jetzt auch schon eine halbe Stunde vorbei. Und wo ist eigentlich mein Shuttle?
Ja, ja.
So. Und es ist alles in seiner Zeit.
Ja.
Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist ohne Gram und
man
muss das alles nur bewerten können.
Ja.
Das war ich das letzte Mal 2019 3 Tage auf dem Meld und ich habe echt lang gebraucht danach.
Ja. Ich war auf dem 2. Meld, war der 1. Also um jetzt nochmal wegen der Geschichte und Meld und so, ne? Da kursieren ja immer so Sachen, warum der Meld heißt und so. Mhm. Das wollen wir jetzt hier bei der Gelegenheit nochmal klären, weil da gibt es ein paar falsche.
Ich habe nie von gehört.
Ja, ja, klar. Wir machen es ganz schnell. Es gab in einem alten schönen Haus, da gab es einen Plattenladen. Der wurde von DJ Sky, meinem Mentor, und Armin Wörner betrieben. Die haben einen Plattenladen zusammen gegründet. Die Corporate Identity dieses Plattenladens wurde von Robert Görl von Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Der ist mit dem Namen dann. Mhm. Der hat gesagt, ey, wir nennen es Melting Point. Melting Pot, Klingeling. Und Armin Wörner hat später dann ein Open Air gemacht. Der Open Air des Melting Points. Das war der Melt. Klingeling, da kommt es her. Mhm. Und der 1. war in Lerz, das, was dann heute das Fusion-Gelände ist, und der 2. war auch in Lerz. Und ab dem 3. ist das dann umgezogen nach Ferropolis. Mhm. Und da war ich auch wirklich immer so Inventar und so. Also, weil Techno Berlin war ja klein und so. Ja. Und also, wenn man zurückblickt, damals war das riesengroß. Und dann haben da so Heiko Laux, Ellen Alien, Klee, DJ Rock, die haben dann immer alle da gespielt und so. Und ergo war man da in diesem Tross mit bei. Mhm. Und dann aufs Gelände gekommen hat Armin Wörger gesagt, ey Fritz, möchtest du nicht lieber für 90 Mark heute hier hinten an dem Tor irgendwie hier die Seko machen? Also gucken das keiner. Ah. Ich so, oh scheiße, ich wollte mir eigentlich, aber gut, 90 Mark sind 90 Mark. Ja. Und dann habe ich da dann die Nacht habe ich dann da durchgestanden und so weiter und so fort. Und 2004... Oder, nee, 2005 habe ich für einen MDR gearbeitet und da waren Stereo MCs auf dem Meld.
Ja.
Und wir haben einen Beitrag im Kulturmagazin von MDR gemacht und ich habe den Dreh gemacht. Mhm. Also ich habe auch den Beitrag gemacht. Und wir sind hin mit dem Team, Dreh gemacht, Interview etc. Also alles eingesagt, was wir einsacken wollten. Das Team hat sich verabschiedet mit den Bändern. Also ich habe wohlweislich dem Team die Bänder gegeben, nicht ich habe die Bänder bei mir gehabt. Und da bin ich so Strohmann gegangen und irgendwann war alles zu spät. Telefon, es war so ein Nokia-Knochen, der war dann auch aus und habe überhaupt nicht mehr wo, was, wie komme ich hier weg? keine Ahnung, mal gucken und so. Also, und das war, ich glaube, das letzte große Mal, dass ich dazu wirklich komplett unter ferner lief und so, nanu? Komm ich jetzt hier weg? Da habe ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht. Geil. Wo ist eigentlich, ach, die sind auch schon weg. Ach, hey. Okay. Ich frag mal die da drüben.
Ja, geil.
So, und ist jetzt auch schon eine Weile her.
Vermisst du nicht, ne?
War schön in seiner Zeit.
Ja, ja. Hast du noch Dinger? Wir haben, ich kläre dich schon mal auf, wir haben immer am Ende, wir haben noch so eine begleitende Playliste.
Begleitende Playliste?
Wo jeder nochmal irgendwie drei Songs immer so reinwirft.
Ja.
Fällt dir sowieso sofort was ein, ja, wahrscheinlich. Ja,
selbstverständlich.
Das kommt jetzt gleich. Ich habe jetzt nochmal, du hattest vor kurz vom Tod gesprochen. Das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen Downer, keine Ahnung. Du hattest kurz vom Tod gesprochen und dann habe ich mir nochmal gerade angeschaut, weil ich es falsch im Kopf hatte. Deine erste Platte hieß schon Here Today, Gone Tomorrow. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, okay, die Party ist da, morgen bin ich weg, morgen habe ich abgebaut. Wenn ich es jetzt höre, nachdem dein zweiter Satz über das Thema Tod
war... Das war schon immer so gemeint. Ja, na klar.
Habe ich nicht verstanden.
Nee, es geht ja nichts mit Party. Here Today, Gone Tomorrow. Ja. Nur in ganz kurzer Zeit. Ja. Das ist ja alles nur geborgt.
Ja. Deswegen lebst du intensiver, echter und
glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Glaube ich nicht. Menschen erzählen das ja immer nur so und hinten raus bereuen sie es. Wie gesagt, wir sind nicht dafür gemacht. Wir sind nicht der, unser Bauplan ist ja ein Unfall. Also am besten, ne, dass wir all diese Selbsterkenntnis, Psychologie und so, das ist so nicht geplant. Das ist, geht alles aufgrund dessen, dass die Primaten aufgestanden sind und dann zwei ihrer Extremitäten nicht zum Laufen gebrauchen mussten. Mhm. Und dann irgendwann dagegen einen Daumen gegenüber haben. Mhm. Und dann so irgendeine Scheiße anfassen können und auf einmal haben so einen Stock in der Hand und können den anderen totschlagen. Das war so nicht geplant.
So Kubrick-Geschichte.
Nein, nee, aber der Fortschritt. Also ja. Sozusagen, mit dem aufrechten Gang sind zwei Extremitäten sind sozusagen nicht mehr die ganze Zeit mit dem Laufen beschäftigt. Mhm. Und aus der körperlichen Leistung erwächst die geistige Leistung und die war so nie geplant. Mhm. Also von daher, dieses ganze geistige Leid, was sich der Mensch auferlegt, ist alles hausgemacht.
Du hast keine Tage, wo es dir immer richtig scheiße geht. So richtig scheiße, sagst du, ey, kein Bock mehr
auf. Oh, doch, klar, ich reg mich auch über
viele. Aufregen, aber aufregen ist was anderes, wenn es einem wirklich intrinsisch scheiße geht. Ich sag so, nee.
Ich wüsste nicht, wieso.
Nein. Nee, wirklich,
es kauft nicht. Nee, also, es ist ja unsinnig. Also,
aber zu der Erkenntnis, entweder, ich weiß nicht, ob man mit dieser Erkenntnis geboren wird oder zu dieser Erkenntnis kommt.
Ich habe als Teenie habe ich über, also so Teenie-Themen, habe ich auch gelitten wie ein König. Also, von den
Liebesschmerz,
also ja, alles groß.
Das hat ja jeder.
Riesending, also von daher, das hat es alles gegeben. Also muss es ein Prozess gewesen sein. Mhm. Nehme ich an. Mhm. Aber da der schon stattgefunden hat und ich die einzelnen Stationen nicht mitbekommen habe, sondern jetzt nur da in dem Endergebnis stehe, kann ich nicht rekapitulieren, wann und wie das passiert ist.
Kannst du nicht und willst du nicht?
Nee, ich verliere leider auch zu viel von der Vergangenheit.
Okay.
Also ich bin nicht gigantisch vergesslich, sondern ich verliere das. Mhm. Also es ist ein Zustand. Mhm. Also ich müsste jemanden haben, der hinter mir aufschreibt, was ich erlebt habe. Also so Brückenköpfe und so ist noch da, aber geht wahnsinnig viel verloren. Ich weiß auch nicht, warum. Wirklich, ist wirklich so.
Ja, ich glaube, wenn man es zu...
Zu viel, ne? Zu viel Input.
Ja, Input ich und glaub, so sehr in der Gegenwart... Die
Platine wird immer wieder schwarz gelöscht.
Ja, und wenn man so viel in der Gegenwart lebt und die gegenwärtigen Emotionen und Einflüsse einfach den Platz gibt... und sich nicht in der Vergangenheit verhaftet, dann passiert das, glaube ich, automatisch.
Ja, das wäre eine positive Lesart. Ich sehe ganz oft vor, so ich so, ach ja.
Ja, das ist krass.
War eigentlich nicht, war kaum noch. Hätte ich jetzt, aus dem Stand hätte ich mich nicht dran erinnert.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Noch kurz eine Frage zur Tournee und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Was kann man sich vorstellen, auf was kann man sich freuen?
Auf Fritz.
Ja, das wieder. Ja.
Neues Material?
Neues Material. Sozusagen, also wie gesagt, die Show ist ja, ist ja eine Hard-Ticket-Show, es ist eine Konzertshow, die Menschen kommen zu diesem Konzert, es freut einen sehr, aber eigentlich, das war ja auch ein Novum in der Entwicklung, die elektronische Musik war immer sehr stark im Club verhaftet und auf einmal ist es einigen gelungen, auszubrechen ist das falsche Wort, aber sozusagen das dorthin zu tragen und zu führen, namentlich auch mein Bruder, also ab dem frühen Zeitpunkt. Und es freut er natürlich wahnsinnig sehr, dass die Leute da so eine starke Verbindung zu haben. Und dann baut man so eine Show, aber man kann die nicht wie so ein Club-Erlebnis. Man kann es nicht so aufblasen. Man kann da nicht bis 6 Uhr morgens, das geht nicht. Mhm. Ne, das ist auch unsinnig und so. Also muss man das kondensieren. Wenn man jetzt 6 Alben oder mehr hat, kann man da so aus dem Vollen schöpfen und die Brückenköpfe dann sozusagen da zusammenlöten. Also diese Not, so was so, wo es gab's denn so? Als die Arctic Monkeys ihre erste Platte hatte, die haben eine Tour, aber die können nur 40 Minuten spielen, weil die haben nicht mehr. So, also okay, alles klar, gut.
Und dreimal die Single.
Mal sehen, die kommt zweimal hinten auch nochmal. Die Nummern sind eh immer nur 2,30 lang. Und das hat man dann glücklicherweise nicht. Also kondensiert man das zu, ja, zu einem akzeptablen Bogen. 2 Stunden plus, so. Mhm. Ne, um dann so eine Geschichte, um dann so ein Hufeisen da zu bauen.
Ja.
Und da finden natürlich dann immer auch die, das neue Material findet natürlich logischerweise Einfluss, weil man will das ja auch präsentieren. Also, das wäre ja voll doof, wenn man jetzt eine neue Single hat und man performt die nicht, weil ich wäre, wenn ich das ein halbes Jahr nicht gemacht würde, dann würde ich die Nummer vergessen. Ha, da sind wir wieder. Und, nee, klar. Halbe Jahr Nummer nicht gesungen. Habe ich den Text da?
Teleprompter.
Habe ich das geschrieben? Ja. Und so, und dann wirft man den Leuten dann immer sozusagen so ein Laissez-faire gegenüber dem eigenen Schaffen. Das ist nicht so. Also, man verliert, aber es, ja, was man nicht trainiert, geht verloren. Und, aber es ist so, es ist an dem Punkt angekommen, wo es wirklich garstig wird, neue Nummern reinzufügen, weil es muss natürlich auch was raus.
Mhm.
Und das ist echt ein schwerer Kampf bei mir. So, oh.
Ist so geil,
oder. Oh, die passt aber so auf. Und, ist nicht einfach. Aber es muss sein. Und es wird auch passieren.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, auch wenn du nicht nach Stuttgart kommst. Es wird auch irgendwas trotzdem in der
Nähe sein. Ja, ja, wir finden da was.
Ich freue mich drauf.
Ja, gerne. Fall.
Also von daher super. Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
Ich bin wunschlos
glücklich. Das ist schön. Dann wird die Playlist drüber gehen, oder?
Ja, bitte.
Ich bin wie immer extrem gut vorbereitet. Der Henny guckt wie immer jetzt auf sein Handy.
Ja.
Ich nehme You Don't Know von Frankie War. Der von DJ Kotze,
ich den wir da. Ich merke, dass ich überhaupt nicht im Bild bin, aber gut.
Nee, das ist ich auch nicht.
Also ich darf immer oder suche mir immer von unserem jeweiligen Gast meine Lieblingssongs aus, beziehungsweise auch mal was Aktuelles. Von dir natürlich die aktuelle Single Facing the Sun. Die muss mit drauf.
Der neue Single.
Nee, hat er alles richtig gemacht.
Ja.
Wenn sie rauskommt.
Waiting for the Sun.
Ah, Waiting for the Sun.
Oh, okay. Wir sind so flott, wir haben schon wieder was Neues.
Okay.
Wirklich?
Zieh's dir rein.
Mach ich. Wow. Okay.
Weil die kommt Donnerstag auf Freitag.
Ja. Ach so, okay, dann konnte ich es nicht wissen.
Wer kann das schon? Neue Single.
Yeah, Waiting for the Sun.
Mit kleinen Überraschungen und so. Yeah. Wowzi.
Ich bin gespannt.
Ja, und ich erst.
Dann habe ich noch aus dem Katalog von der Platte Ways Over Water, Stranger in a Strange Land.
Da, ja, die war schön.
Da liebe ich das Piano wahnsinnig. Ja. Und ich höre eine Stimme, wo keine ist. Das war wirklich faszinierend für mich. Ich habe eine Stimme, also ich habe in meinem Kopf hat sich die Stimme ergeben.
Ja.
Das war wirklich schön. Ganz schöne Nummer, mag ich ganz arg. Von den aktuellen Sachen gefällt mir von der neuen Disclosure der Song Higher Than Ever Before von der Platte Alchemy. Ein krasser, geiler Breakbeat und ich liebe diese jungle-mäßige Breakbeats ganz arg. Und von der neuen Platte von Portugal The Man featuring the Unknown Mortal Orchestra Summer of Love. Eine super schöne Nummer, wirklich ganz toll reinzudicken.
Traumhaft.
Geil.
Jetzt willst du noch. Deine können auch alte Songs sein.
Ich nehme Van Morrison, Lyndon Arden Stole the Highlights. Das ist vom, ich glaube, 74er-Album Weed and Fleece.
Klingelt bei mir nicht.
Das ist ein geiles Lexikon auch einfach.
Ach, kein bisschen.
Doch, kein bisschen.
Wir nehmen OC, Time's Up.
Mhm.
Und wir nehmen Matthew Horsley, Oneness.
Nice.
3 reichen euch?
Ja, voll.
Das ist fantastisch. Und wie auch vorbereitet und dir im Vorfeld schon gesagt, die letzten Worte hat immer unser Gast.
Ah ja.
Wähle sie weise.
Ciao.
Ciao.